Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sprechen über Europa und mein Name ist Tim Pritlaff. Heute sind wir in Kiel, vielmehr ich bin in Kiel angekommen, am Institut für Weltwirtschaft, dem IFW, hier schön gelegen an der Kieler Förde. Und begrüße meine Gesprächspartnerin für heute, Christiane Krieger-Boden. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Boden, schön haben Sie es hier. Ich bin ganz beeindruckt, kam rein. Tolles Gebäude, schöner Blick. Hier arbeitet es sich sicherlich ganz angenehm.
Ja, die Arbeitsatmosphäre ist auf jeden Fall sehr angenehm. Nicht nur vom Äußeren, sondern auch die Diskussion und Abstimmung mit Kollegen und das ganze Klima hier ist sehr angenehm, kann ich anders sagen.
Worum kümmert sich denn das Institut für Weltwirtschaft?
Also wir beschäftigen uns generell damit, globale Probleme zu erkennen und uns über Lösungen dazu Gedanken zu machen. Wir machen einerseits akademische Forschung, das heißt, wir versuchen einfach den Dingen auf den Grund zu gehen mit entsprechenden akademischen wissenschaftlichen Methoden. Und wir versuchen aber eben auch daraus abzuleiten, was sozial relevant ist und was für die Gesellschaft wichtig ist. Und wie gesagt, immer mit dem Fokus auf die Weltwirtschaft, auf das große Ganze. Wir sind also nicht so fokussiert auf einzelne Länder, sondern versuchen mehr die Zusammenhänge zwischen den Ländern auch zu sehen. Und wir beschäftigen uns dabei natürlich besonders auch mit Handel, das ist ganz klar. Und mit Direktinvestitionen und solchen Sachen, die also so grenzüberschreitend sind. Wanderung auch und außerdem auch mit Umweltfragen, die ja eben auch sehr oft grenzüberschreitend sind. Neuerdings beschäftigen wir uns auch intensiver mit den sogenannten Verhaltensökonomie, wo es also darum geht, realistischere Vorstellungen davon zu haben, wie Menschen sich tatsächlich verhalten, nicht nur wie irgendwelche Modellwesen sich verhalten, sondern echte Menschen und zu versuchen, das dann wieder in die ökonomischen Modelle zu integrieren, um daraus sinnvollere Aussagen zu bekommen. Das ist so das Spektrum der Arbeit bei uns hier am Institut.
Mit wem beraten Sie auch andere Institutionen? Wer fragt hier so nach? Wer profitiert von der Arbeit, die hier geleistet wird?
Alle möglichen Institutionen. Also einmal arbeiten wir auch sehr viel für Bundesministerien. Wir machen Auftragsforschung für die, beantworten spezielle Fragen in Gutachten. Aber es gibt auch Zusammenarbeit mit der EU sowieso auch. Also auch da gibt es entweder so Gutachten zu bestimmten Themen oder aber wir arbeiten mit der EU im Rahmen ihres Forschungsrahmenprogramms zusammen mit anderen Institutionen aus ganz Europa dann auch, Forschungsinstitutionen. Und ja, ansonsten, wir arbeiten für die verschiedensten Auftraggeber. Zum Beispiel habe ich an einer Studie mitgearbeitet, die in der Vorbereitung des G20-Gipfels erstellt wurde und wo es um die Chancen von Frauen in der Digitalisierung ging. Mhm. Das war also was vom Deutschen Frauenrat und von dieser Women 20 Begleitgruppe dieses G20-Prozesses in Auftrag gegeben war. Also sowas machen wir dann auch oder auch NABU oder Bund und so weiter haben alle schon mal Aufträge an uns vergeben. Das ist also ganz, ganz breites Publikum an Auftraggebern.
Und wird Ihnen auch zugehört? Also ich meine, haben Sie auch das Gefühl, dass die Botschaft ankommt?
Ja, naja, gut. Ich denke mal, das ist oftmals ein langsames Bohren dicker Bretter. Wenn ich denke, wie das Institut früher eben auch zum Beispiel sehr stark immer gegen Subventionierung und gegen viel Staat an allen möglichen Stellen versucht hat anzugehen und das wurde immer wenig gehört. Aber insgesamt hat sich doch durch den Einfluss von Ökonomen ein liberaleres Denken eingestellt. Vielleicht zum Teil schon wieder ist es zum Teil wieder übergeschossen, dass schon zum Teil wieder zu wenig auch an die Regulierung von Märkten gedacht wurde. Aber also so ganz langfristig kann man vielleicht doch sagen, dass solche Denkprozesse auch irgendwie Ergebnisse haben. Aber man darf keine schnellen Erfolge erwarten.
Steter Tropfen hüllt den Stein sozusagen.
Ja, ja.
Jetzt waren Sie jüngst mitverantwortlich für eine Vergleichsstudie des IFW. Dabei ging es aber um die Sozialsysteme und die Wohlfahrtssysteme in Europa. Ist das schon immer Ihr Thema auch gewesen oder ist das dann sozusagen immer nur heute so, morgen so?
Auch ich bin an sich zunehmend breiter geworden im Laufe meiner Lebenslaufbahn hier. Ich war ursprünglich vor allen Dingen mit Regionalökonomie beschäftigt. Das beschäftigt mich auch immer noch ein bisschen. Die EU-Kohäsionspolitik zum Beispiel ist ein Thema, womit ich mich durchgängig immer wieder beschäftigt habe. Aber es kommen eben auch einfach immer mal andere Sachen und gerade wenn es eben hier darum ging, sich um Institutionen Gedanken zu machen, da habe ich vielleicht gewisse Vorteile drin, mich damit zu beschäftigen, während jüngere Kollegen oft dann besser mit den empirischen Forschungsmethoden und sowas besser jonglieren können, als ich das kann. Und so gibt es eben verschiedene komparative Vorteile und meine liegen jetzt vielleicht mehr hier.
Und was war der Anlass für diese Studie?
Das war für das Global Economic Symposium. Das ist so eine Initiative auch unseres Instituts seit mehreren Jahren schon. So ein regelmäßiges Symposium einmal im Jahr einzuberufen, um dort Wissenschaftler, Politiker und Unternehmensführer zusammenzubringen und mit ihnen die verschiedensten, ach ja, und auch aus der Civil Society, also auch NGOs und sowas sind da auch vertreten, um mit diesen Leuten die verschiedensten weltwirtschaftlichen Probleme zu diskutieren und zu versuchen, möglichst neue und originelle Lösungen zu bekommen. Und damals war das hier praktisch die Grundlage für so eine Diskussion während dieses Global Economic Symposiums. Da sollten wir also so eine Grundlage erarbeiten, von der aus man dann diskutieren konnte.
Im Mittelpunkt, wie schon erwähnt, standen ja hier sozusagen die Sozialsysteme. Das soll so ein bisschen unser Thema sein heute, ein Blick auf die Realität in Europa im Besonderen, was sozusagen die einzelnen Länder auch unterscheidet, die einzelnen Kulturen an der Stelle auch unterscheidet, politisch, kulturell. Aber um so etwas auch untersuchen zu können, muss man ja auch hier wieder diese globale Brille aufsetzen und einfach mal sehr weit gucken. Vielleicht können wir ja mal so zum Einstieg ein wenig die Theorie an der Stelle ein wenig melken. Was unterscheidet man denn eigentlich an sozialpolitischen Modellen weltweit? Wie strukturieren Staaten und Staatssysteme so ihre soziale Unterstützung ihrer Bürger?
Ja, also es gibt so im Wesentlichen, kann man vielleicht sagen, drei verschiedene klassische Systeme, also wobei das bezieht sich auf die entwickelten Länder, also bei den Entwicklungsländern, die kann man da in der Regel gar nicht richtig zuordnen, das ist alles noch sehr viel anders. Aber bei den entwickelten Ländern kann man diese drei Typen vielleicht so grob unterscheiden, das war ein Herr Esping Andersen, der diese Unterscheidung mal ursprünglich getroffen hat. Da gibt es zum einen den nordischen Typ, wie er in Skandinavien verbreitet ist. Dann gibt es den kontinentalen Typ, der vor allen Dingen eben in Deutschland und vielleicht auch in Frankreich und vielleicht Niederlande und so anzutreffen ist. Und dann gibt es den angelsächsischen Typ, der in den USA und auch in Großbritannien zu finden ist und vielleicht noch in Irland. Ja, und dann gibt es noch so Mischtypen, also die südeuropäischen Länder zum Beispiel, die haben meistens so Mischtypen aus verschiedenen Elementen. Und man kann die so grob charakterisieren. Der nordische Typ kennzeichnet sich eben dadurch aus, dass er einerseits sehr flexible Arbeitsmärkte hat, also es gibt kaum große Kündigungsfristen, man kann ziemlich schnell gefeuert werden in Skandinavien. Aber auf der anderen Seite, wenn das dann passiert, dann wird man sofort von einem Netz von verschiedensten sozialen Institutionen aufgefangen. Das nennt sich soziale Arbeitsmarktpolitik. Und da wird also erstmal versucht, ob man direkt jemanden in einen neuen Job vermitteln kann, ob er Fortbildung, Weiterqualifizierung oder sonst was braucht. Er wird entlassen, aber er wird nicht fallen gelassen, sondern das System trägt dann weiter. Und generell ist die Philosophie dieses Systems, dass man alle Bürger mehr oder weniger gleichmäßig fördern will und verbunden aber mit einer sehr strengen Arbeitsethik, auch also Arbeit wird als gut hochgehalten. Man will keine Faulenzer fördern, das ist nicht das Ziel. Und es geht sehr stark auch schon seit langem davon von dem Zwei-Personen-Verdiener-Modell aus in den Familien. Also in den Skandinavien arbeiten Frauen ja schon sehr viel länger, sehr viel in höherem Maße mit als beispielsweise in Deutschland.
Also dieses Modell findet sich das nur in Skandinavien? Reden wir jetzt nur von Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark?
Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, ist das so. Der Punkt ist eben, dass dieses System sich als sehr leistungsfähig erwiesen hat und sehr erfolgreich, sodass es inzwischen von vielen Seiten auch proklamiert wird, in diese Richtung zu marschieren, auch für andere Länder. Das wird zum Beispiel von der OECD inzwischen so verfolgt, die sehr stark diese sogenannte Flexicurity verfolgt, also flexibel, gleichzeitig flexibel und sicher.
Ja.
Und in diese Richtung versucht auch die EU eigentlich zu streben, also soweit die eben auch versucht, ihre Mitgliedsländer zu beeinflussen, geht das auch oft in diese Richtung. Und viele Länder haben das eben auch aufgegriffen, also zum Beispiel Deutschland hat das aufgegriffen mit den Hartz-Reformen, die zwar nicht so beliebt sind heutzutage bei manchen Leuten, aber insgesamt haben die im Grunde genommen eigentlich auch versucht, diesen Grundsatz umzusetzen, dieses Fördern und Fordern, beides, dass man also schon was erwartet von den Leuten und sie dann aber auch unterstützt und dass man den Arbeitsmarkt möglichst flexibel macht, damit er auf Veränderungen in den Marktsituationen möglichst gut reagieren kann und es da gar nicht erst zu langanhaltenden Problemen kommen kann und aber andererseits eben die Leute immer wieder eingefangen werden und unterstützt werden, wo immer erforderlich. Das ist eigentlich so die Idee. Ja, und wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass viele Länder sich so in diese Richtung bewegen. Auch Frankreich scheint sich zum Beispiel jetzt mit den Macron-Reformen in diese Richtung zu bewegen.
Woran misst man denn diesen Erfolg? Also was macht denn den Erfolg dieses Modells aus?
Den Erfolg, also generell hat man ja immer vermutet, und da spricht auch einiges dafür, dass starke Umverteilung und hohe Effizienz, hohes Wachstum sich gegenseitig behindern. Also wenn ich sehr viel umverteile an weniger produktive Elemente in der Wirtschaft, dann ist eben die Gefahr, dass sich das Wachstum damit gefährde und dass die Wirtschaft sich insgesamt nicht so gut entwickelt.
Das ist eine Theorie oder eine Beobachtung?
Das ist sowohl theoretisch, ist sowohl eine Theorie als auch doch auch durch manche Beobachtung abgesichert. Aber diese nordischen Staaten versuchen eben gerade dieses Paradox zu umgehen, indem sie eben gleichzeitig flexibel sind. Denn Flexibilität, das ist das Wichtige, was erforderlich ist, um Effizienz und Wachstum zu haben auf der einen Seite und damit ja auch Wohlstand für alle. Das ist ja das Ziel. Und auf der anderen Seite eben trotzdem diese Sicherheit.
Wie sieht denn das zum Beispiel aus in Schweden? Das heißt, ich leite jetzt mal davon ab, man hat relativ kurze Kündigungszeiten, man kann seinen Job sozusagen auch kurzfristig verlieren. Aber was folgt dann? Was ist das, was einem da vor die Angst nimmt?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, also dann greift der Staat eben ein. Also erstmal gibt es dann sehr viel intensiver noch als bei uns Bemühungen, dann den Betreffenden in einen neuen Job zu vermitteln. Und dann eben aber auch diese aktive Arbeitsmarktpolitik, dass man eben alle möglichen Weiterqualifizierungsangebote hat und versucht, den Betreffenden so in die Lage zu versetzen, dass er auch wirklich am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen kann. Das ist die Idee und das funktioniert ganz offensichtlich ganz gut in diesen Ländern. Und diese Länder können eben gleichzeitig, obwohl sie eben so ein hohes Maß an Sicherheit haben und Wohlfahrt haben, gleichzeitig gehören sie mit zu den am stärksten wachsenden und am wohlhabendsten Ländern weltweit. Also die haben eben sozusagen beides, die Sicherheit und den Wohlstand. Und das ist eben das Ideal, was man vielleicht versuchen sollte, für andere Länder auch zu erreichen.
Und ich nehme an, das Modell ist dann sozusagen auch für alle gleich, also es ist jetzt nicht nach Berufsgruppen unterschiedliche Behandlungen oder so?
Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, aber nein, ich denke ja, im Prinzip ist das gleich, ja.
Okay, das ist also das skandinavische Modell. Wie ist dazu im Vergleich unser kontinentaleuropäisches und damit ja auch deutsches Modell entstanden?
Ja, unser Modell beruht eben sehr stark auf dem Bismarckschen Prinzip, auf der Bismarckschen Sozialversicherung. Es versucht vor allen Dingen, Risiken abzusichern. Es versucht nicht so sehr jetzt die Armen sicherzustellen, sondern es versucht zu verhindern, dass Leute aus einer sicheren Position abstürzen. Das ist eigentlich eher dieses Prinzip, dieser Statuserhalt. Und das hat zum Beispiel in der Rentenversicherung, kann man das sehr deutlich zeigen, die Folgen, dass Renten bei uns praktisch ausschließlich danach bemessen werden, was einer eingezahlt hat über seine Lebensleistung lang. Es gibt nur eine relativ geringe Mindestsicherung. Und deswegen gibt es auch diese sehr kleinen Renten und diese Rentenarmut. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da gibt es ein sehr viel ausgeprägteres Element an Mindestsicherung für die untersten Rentenbezieher. Und dieses Element des Statuserhalts und ist da weniger ausgeprägt
als bei uns. Also das gilt jetzt für das skandinavische Modell dann zum Beispiel?
Ja, aber nicht nur. Also das gilt ja sogar auch, glaube ich, in Italien und so in anderen Ländern. Deutschland gehört mit zu den Ländern, die am wenigsten für die Unteren tun bei der Rentenversicherung zum Beispiel.
Was wird denn da zum Beispiel getan in Skandinavien, dass es jetzt so anders macht als bei uns?
Ja, einfach das Niveau der Mindestsicherung ist höher im Vergleich zu der durchschnittlichen Sicherung.
Mhm. Also die Mindestzahlung, die man als Rentner zu erwarten hat.
Genau. Mhm.
Okay.
Ja, was ist sonst noch? Ja, dann ist bei uns alles noch sehr stark auf das traditionelle Familiensystem oder Familienstruktur ausgerichtet mit dem Mann als einzigen Verdiener. Das ist natürlich auch nicht mehr so rein inzwischen. Das ist mehr und mehr, hat sich auch mehr und mehr geändert. Aber es gibt auch immer wieder Rückfälle, wenn dann plötzlich wieder Betreuungsgeld oder Müttergeld oder sowas als neue Leistung.
Schließt das auch so die Philosophie rund ums Erbschaftsrecht mit ein? Weil das erhält ja in gewisser Hinsicht auch die Familienstrukturen, wenn es sozusagen günstig ist, Reichtum an seine Nachfahren weiterzugeben oder zumindest relativ gering zu besteuern. Würde ich ja sagen, passt das jetzt mit rein oder sehe ich das falsch?
Ja, habe ich jetzt über das Erbschaftsrecht in dem Zusammenhang nicht so nachgedacht. Ich weiß nicht genau, wie das in Skandinavien ist, ehrlich gesagt, ob das da so anders ist als bei uns. Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, aber sicherlich trägt das zum Erhalt von Status bei, das ist richtig.
Ist das warum ist das so? Also ich meine, warum, glauben Sie, fokussiert unser Modell sich so sehr auf diese Familienstrukturen?
Auf die Familienstrukturen, das weiß ich nicht, warum das so ist, also man könnte jetzt groß philosophieren, ob das vielleicht mit dem Dritten Reich zu tun hat, wo die Mutter als heilige Person da irgendwie noch ziemlich hochgehalten wurde.
Aber wenn es nach Bismarck benannt ist, muss ja schon noch ein bisschen
davor war es natürlich auch in anderen Ländern noch weiter verbreitet, dieses Modell. Und es hat sich bei uns offenbar besonders hartnäckig gehalten. Woran das liegt, kann man schwer sagen. Sicherlich hängt es auch wieder mit der Art der Ausgestaltung unseres Sozialsystems zusammen, dass wir eben zum Beispiel diesen Splitting-Vorteil haben, der sicherlich die Berufstätigkeit der Frauen nicht gerade gefördert hat. Das ist zum Beispiel in Skandinavien auch ganz anders. Da gibt es solchen Vorteil nicht.
Das Ehegattensplitting.
Ja. Mhm. Aber was da nun Ursache und was Wirkung ist, kann man schwer sagen, ob wir das Ehegattensplitting haben, weil wir noch die traditionellen Familienstrukturen haben oder ob wir die Familienstrukturen haben wegen dem Ehegattensplitting. Also das kann man immer schwer sagen.
Spielt auf jeden Fall mit rein.
Das spielt sicher mit rein, ja. Ja, aber ich wollte noch sagen, zu dem Statuserhalt, das ist ja davon erstmal unabhängig. Das hat ja jetzt noch nicht mit der Familie zu tun und das ist natürlich... Ja gut, das sind verschiedene Ansätze.
Also mit Statuserhalt meinen Sie, dass sozusagen zum Beispiel die Rente sich sehr danach orientiert, was man vorher eingezahlt und erhalten hat und welchen Lebensstatus man sich sozusagen damit aufgebaut hat.
Genau, dass man insgesamt eben sehr darauf achtet, werde ich jetzt durch irgendeinen Schicksalsschlag, falle ich da jetzt völlig zurück, egal wie hoch ich vorher stand. Und soll ich davor geschützt werden? Das ist ja durchaus ein legitimes Ziel und viele Leute würden das ja sich auch wünschen. Also wer möchte schon gerne durch einen Schicksalsschlag plötzlich 50% seines Einkommens verlieren oder mehr? Also dass da so ein Statuserhalt, so eine Absicherung gibt, das ist sicherlich von vielen gewünscht. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, warum muss man jemanden, der eigentlich schon überdurchschnittlich verdient, wenn der jetzt 50% seines Einkommens verliert, dann verdient er immer noch ganz gut im Vergleich zu anderen Leuten vielleicht. Wieso muss man dem jetzt noch irgendwie besonders unterstützen oder schützen oder ihm noch irgendwas helfen? In einem Staat wie in den angelsächsischen Ländern, da ist genau diese Idee, dass man sagt, was soll ich jetzt jemanden, der eigentlich ohnehin genug hat und der für sich selber sorgen kann und das dann gefälligst auch tun soll, was muss ich den noch groß unterstützen? Ich unterstütze nur die wirklich richtig Not leiden und das lege ich auch sehr strikt aus und sehr eng und nur die kriegen was. Und das ist dieses System, das eben sich an der Bedürftigkeit orientiert.
Ja, bevor wir vielleicht auf das angelsächsische Modell kommen, die von Ihnen schon angesprochenen Reformen, Agenda 2020 in Deutschland, die Ihrer Aussage nach versucht haben, Teile zumindest des skandinavischen Modells oder der dahinterliegenden Philosophie zu übernehmen. Inwiefern würden Sie denn das als gelungen bezeichnen? Weil die Auseinandersetzungen darüber sind auch hier relativ heftig.
Ja, aber weitgehend würde ich das schon als gelungen betrachten. Also wir haben ja unsere Arbeitslosenrate dadurch so weit runtersenken können, wie schon lange vorher nicht mehr. Also vorher haben wir hier ja immer nur diesen Treppenaufstieg beobachtet. Also mit jeder Krise stieg die Arbeitslosigkeit wieder so ein ganzes Stück an, um dann im nächsten Boom nicht etwa wieder abzufallen, sondern blieb sie auf dem hohen Niveau und bei der nächsten Krise noch wieder höher. Und so haben wir also so gerade so in den 70er Jahren und 80er Jahren auch noch also diesen Treppenanstieg der Arbeitslosigkeit scheinbar ohne Ausweg immer weiter verfolgt. Und das ist durch diese Reform schon geändert worden.
Aber Kritiker würden Sie sicherlich einwenden, dass natürlich das, was dann an Arbeit auch geleistet wird, oft überhaupt nicht zum Lebensunterhalt in dem Maße reicht, dass es den Namen verdient.
Ja, also das weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt. Das wird behauptet, aber es gibt auch durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass also sehr viele, zum Beispiel auch sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden sind im Rahmen dieser Reform und so weiter. Außerdem muss man eben überlegen, was man will. Also man kann ja sagen, ich will die schönste aller Welten haben, ich will dauerhafte Arbeitsplätze und das für alle Leute. Aber wenn das auf der Basis Arbeitsplätze nicht gibt vielleicht, ist es dann nicht besser, wenn ich denjenigen, die sonst keine Arbeitsplätze bekommen könnten, wenigstens überhaupt welche anbiete, selbst wenn die schlechtere Bedingungen bieten, als es vielleicht schön wäre, als wenn sie gar nichts haben. Das muss man ja auch vielleicht betrachten und das wird meiner Meinung nach wahrscheinlich ein bisschen gering geschätzt.
Kommen wir zu dem dritten Modell, um mal den Bogen auch zu schließen, beziehungsweise Sie meinten ja, es gäbe ja im Prinzip auch noch ein viertes. Der angelsächsische Kulturraum hält es etwas anders, also Großbritannien und die USA vor allem. Mhm. Was zeichnet deren Sozialphilosophie aus?
Da ist eben die Vorstellung, dass es setzt eigentlich sehr viel Vertrauen in den Einzelnen, so kann man das ja auch mal positiv formulieren. Man traut ihm zu, dass er im Normalfall selbst in der Lage ist, sein Leben zu steuern und sich selber zu versorgen und seine Familie. Und man erwartet das dann auch von ihm, dass er das auch alleine kann. Und die meisten können das ja wahrscheinlich auch. Und nur für diejenigen, die wirklich am untersten Rand sind, wird dann eine Sozialleistung angeboten. Und das wird dann auch sehr strikt überprüft, ob sie wirklich bedürftig sind. Und das sind auch sehr strikte Kriterien. Und das ist auch nicht sehr großzügig gehandhabt dann in der Regel, weil das eben die Vorstellung ist, im Grunde genommen ist es das Beste, dass jeder sich selber aus dem Sumpf zieht. Und das ist auch am wirkungsvollsten letzten Endes. Das ist die Vorstellung. Und nur wo das gar nicht geht, will man helfen. Ja.
Funktioniert das?
Ja, irgendwie schon. Also ich meine, immerhin haben die USA und Großbritannien ja auch geringe Arbeitslosigkeit. Und wenn man die Leute dort befragt, sind, glaube ich, viele mit diesem System durchaus einverstanden. Also es ist ja nicht so leicht, die für eine größere Umverteilung zu gewinnen zum Teil. Also Großbritannien hat sich bei den verschiedensten Runden eines sozialeren Europas immer wieder ausbedungen, selber ausgenommen zu sein davon. Und das ja sicherlich nicht nur, weil die Regierung das lustig fandet, sondern weil das in der ganzen Bevölkerung so ein stark fundierter Grundsatz ist einfach, der ja.
Der halt so gesehen wird.
Ja.
Ja. Mhm. Da ist mal schwer gegen anzukommen. Aber vielleicht muss man das ja auch nicht. Trotz alledem gibt es ja, also bleiben wir vielleicht nochmal kurz dabei, also ist das jetzt sozusagen schon die ganze Idee, dass man halt einfach weniger Umverteilung betreibt und quasi soziale Unterstützung nur den Schwächsten sozusagen zukommen lässt. Das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, wenn man es jetzt mal mit dem skandinavischen Modell vergleicht, bin ich meinen Job los, habe ich erstmal ein Problem.
Richtig, ja.
Genau. Man fällt dann erstmal sehr tief, bevor überhaupt jemand auf die Idee kommt, einen aufzufangen.
Richtig, so ist das. Und tatsächlich waren dann alle Bestrebungen, jetzt auch zum Beispiel von der OECD, die ja immer auch so regelmäßigen Empfehlungen abgibt für eine bessere Politik, oder eben auch von der EU, sagte ich ja auch schon, die Empfehlungen an das Vereinigte Königreich waren in der Tat, eine bessere, ausgeprägtere, aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Und sie haben auch darauf ein bisschen reagiert, also sie haben vorsichtige Ansätze in die Richtung gemacht. Also es gibt inzwischen, da was hatte ich mir hier vorhin noch notiert, eine neue Agentur oder so.
So quasi so ähnlich, ja, wie die Jobagenturen auch in Deutschland dann überhaupt ja eigentlich erst mit den Reformen Einzug gehalten haben.
Ja, also Universal Credit heißt das. Also das ist so eine neue Politik, die sie da eingeführt haben. Und sie wollen damit die Anreize, Arbeit aufzunehmen, erhöhen und die Leute mehr unterstützen dabei, wieder in Arbeit zu kommen. Aber dieses Programm wird offenbar sehr langsam eingesetzt und umgesetzt. Also sie fremdeln offensichtlich damit auch noch etwas.
Ja, sie fremdeln ja mit so einigen, was aus Europa an Ideen und Vorschlägen kommt. Heißt das, dass dann hier auch quasi die private Vorsorge eine ungleich größere Rolle spielt?
Ja, natürlich, ja. Mhm. Außer beim Gesundheitssystem. Das ist ja seltsamerweise im Vereinigten Königreich komplett staatlich, nicht? Also ganz anders als in den USA.
Ja.
Das ist da eine Besonderheit.
Steht aber auch ganz schön unter Feuer.
Ja, es funktioniert wahrscheinlich nicht besonders gut, aber das gilt für fast alle Gesundheitssysteme.
Mhm. So, jetzt erwähnten Sie, Sie würden auch noch ein viertes oder zumindest noch so sonstige Modelle, die sich jetzt nicht mit diesen anderen drei Kategorien beschreiben lassen.
Also zum Beispiel so Länder wie Italien oder Griechenland oder so die Südeuropäer, die haben eben meistens so ein Mischmodell. Also sie haben zum einen auch so ein bisschen so rudimentär so Sozialversicherung, Rentenversicherung und so Krankenversicherung so ähnlich wie bei uns organisiert. Aber das betrifft meistens nur einen bestimmten Bereich der Beschäftigten, vor allen Dingen Staatsbedienstete und diejenigen, die so in großen Unternehmen sind, also so die regulär Beschäftigten. Daneben gibt es aber sehr viel irreguläre Beschäftigung und bei denen greifen diese Versicherungen meistens gar nicht. Die sind meistens gar nicht versichert. Und es gibt außerdem auch nicht sowas wie Sozialhilfe, so ein unteres Mindestsicherungsniveau. Das gibt es in diesen Ländern oft nicht. Mhm. Und von daher kann man da also richtig durch alle Netze fallen. Helfen tun die sich dann eben dadurch, dass der Familienzusammenhalt da wahrscheinlich noch sehr viel größer ist als bei uns, auch innerhalb der Sippe und so, dass man also nicht nur die Eltern, die Kinder, sondern auch Schwester und Bruder und Cousin und Cousine sich dann gegenseitig da noch irgendwie unterstützen und helfen, wenn einer in Not gerät. Also ja, das ist ihre soziale Absicherung dann in weiten Bereichen.
Mhm. Ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen Südeuropa, was schließt das mit ein? Auch Griechenland?
Ja.
Ist da nicht teilweise auch so, dass so bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Beschäftigungsgruppen wie Beamte etc. da zu anderen Konditionen in diesem Sozialsystem existieren als andere?
Ja, das sagte ich ja. Also für die gilt oft, dass da so ein System wie bei uns eingeführt ist und Rentenversicherung, Krankenversicherung ganz ähnlich wie bei uns unter Umständen geregelt ist. Nur eben sehr viele Bevölkerungsschichten fallen da einfach raus. Die sind da einfach nicht mit erfasst.
Mhm. Also ganz anders als das skandinavische Modell.
Ja.
Mhm. Also fast schon das Gegenteil. Das heißt, ja. Es ist hier wirklich auch, wie bei so vielen, eine sehr starke Nord-Süd-Unterschiedlichkeit innerhalb Europas.
Mhm. Ja.
Jetzt gibt es ja auch, um vielleicht nochmal kurz auf dieser theoretischen Ebene zu bleiben, auch jüngst zu Diskussionen wie zum Beispiel um das Grundeinkommen, das Bedingungslose, zumindest für unterschiedliche Abstufungen von Bedingungslosigkeit, was so bisher ja noch nirgendwo seinen Durchbruch hat feiern können, aber so ein bisschen, würde sagen, das meist diskutierte Modell, was es nicht gibt, zu sein scheint. Wie würden Sie das, diese Bewegung einordnen? Wo kommt die her und in welchem Geist dieser bisher diskutierten Modelle würde das noch am ehesten Verankerung finden können?
Das ist schwierig. Also im nordischen Typ zum Beispiel eigentlich nicht, weil ich ja gesagt habe, dass sie eigentlich eine sehr starke Arbeitsethik haben. Also Arbeit ist ein hoher Wert und sie wollen Leute in Arbeit bringen und nicht Arbeit finanzieren. Das ist dort schon sehr ausgeprägt. Es gibt natürlich in Finnland dieses Experiment, das ist richtig, aber
ja. Also nicht nur in Finnland, aber ich glaube, in Finnland
ist es bisher
am sichtbarsten geworden. Ja.
Generell würde ich sagen, also erstens mal finde ich immer so ein bisschen, ansatzweise haben wir sowas ja. Also auch bei uns gibt es ja schließlich Sozialhilfe und es gibt einen gewissen Boden, wo man also eine gewisse Existenzsicherung bekommt. Vielleicht ist sie nicht ganz bedingungslos mehr inzwischen bei uns. Sollte sie völlig bedingungslos sein? Ich bin da auch ein bisschen unentschieden. Also soll man für jemanden, der nicht bereit ist, für die Gemeinschaft irgendwas zu geben, soll man für den
Naja, ich meine, so es gibt ja genug Dinge, wo man der Gesellschaft was geben kann, ohne dass es sich mit Arbeit ausdrücken lässt, weil nicht alles, was es für die, ich meine, allein schon sich um die Familie kümmern, ist ja nun nicht unbedingt gerade ein marktwirtschaftliches Ziel, aber trotzdem etwas, was ja der Gesellschaft direkt und indirekt zugutekommt.
Das ist ja aber auch was kein Problem ist. Also innerhalb von unseren Sozialregeln kann man ja freigestellt werden, wenn man kleine Kinder hat zum Beispiel zu versorgen hat. Also das ist ja durchaus möglich.
Freigestellt von einem Job, wenn man denn überhaupt einen hat.
Genau, man kriegt dann eben Sozialhilfe. Da kann man natürlich, also deswegen sage ich, also es gibt bei uns ja so eine Art Grundeinkommen. Da kann man natürlich sagen, das ist viel zu niedrig. Also darüber kann man natürlich immer trefflich streiten. Aber es gibt es erstmal und es ist bei uns natürlich auch nicht völlig bedingungslos, das sagte ich ja eben gerade. Aber Kinder haben wäre jedenfalls ein das wäre ja kein Problem darin. Also Kinder haben ist durchaus ein Grund, nicht arbeiten gehen zu müssen, trotzdem Sozialhilfe zu bekommen.
Ja, aber ich meine, auch wenn man sich jetzt ehrenamtlich engagieren möchte bei irgendwelchen Hilfsprojekten, dauerhaft einfach auch tätig sein möchte, wäre ja eigentlich auch ein legitimes Ziel.
Ja gut, wenn man dafür aber bezahlt wird, mit Grundeinkommen ist es ja auch nicht mehr völlig ehrenamtlich.
Ja, man würde ja nicht dafür bezahlt werden, sondern man würde ja eben so oder so bezahlt werden und hätte in dem Moment ja überhaupt erst die Freiheit, sich für solche Sachen zu entscheiden, wo andererseits ja immer erstmal dieser marktwirtschaftliche Aspekt reinkommt. Ist das überhaupt etwas, was Geld bringt? Wem nehme ich das dann ab dafür, dass ich dafür Geld bekomme?
Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiespältig. Ich glaube schon, dass man von Leuten auch was erwarten können soll und dass, wie man das dann im Einzelnen abdecken wollte mit so einem Grundeinkommen, das weiß ich nicht genau. Also es gibt ja auch die Leute, die sich vielleicht wirklich nur einen lauen Lenz machen wollen, kann man sagen, ja gut, können wir uns auch leisten, aber weiß ich nicht. Also irgendwer muss ja dafür dann auch aufkommen. Und ob das die, das sind vielleicht auch arme Leute, die hart arbeiten, um anderen bequem Tag zu machen. Das ist auch nicht so richtig einzusehen.
Ja gut, ich meine, die Grundeinkommensmodelle sagen ja jetzt nicht, dass man sofort reich wird, sondern es geht halt um Grundeinkommen, dass man sozusagen erstmal die Zeit überhaupt hat, sich auch vielleicht um einen neuen Job überhaupt erstmal kümmern zu können, weil man sonst einfach ja dazu gar nicht kommt. Ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, aber ich stelle einfach nur fest, dass das in dieser sozialpolitischen Gesamtdebatte auf jeden Fall ein neuer Player ist, der sehr intensiv und engagiert diskutiert wird.
Ja, ja, aber deswegen sage ich ja auch, so neu ist das zum Teil dann eben doch wieder nicht, weil natürlich kriegt man ja jetzt auch freie Möglichkeiten, um sich einen neuen Job zu besuchen, dafür gibt es ja eben Arbeitslosengeld. Also es gibt solche Leistungen ja alle schon irgendwie.
Ja, aber wenn man jetzt mal das Hartz-IV-Modell nimmt, dann ist es ja auch oft so, man bekommt das Geld und in dem Moment, wo man anfängt zu arbeiten, wird einem sofort jede Unterstützung ja auch gleich wieder entzogen, sodass man dann erstmal in etwas hineinarbeitet, ohne überhaupt mehr Geld zu bekommen. Sogar das Kindergeld wird ja abgezogen.
Ja klar, also darüber kann man immer streiten, wie man das im Einzelnen ausgestalten muss. Also da würde ich jetzt auch gar nicht das verteidigen wollen, was wir jetzt alles haben. Mhm. Natürlich gibt es da Brüche, die also problematisch sind von den Anreizen her und so, die ich bestimmt nicht befürworten würde. Und generell ist es aber eben die Frage, wie hoch so ein Grundeinkommen ist. Also, dass man generell keinen Menschen, nicht mal den, der wirklich einfach ablehnt, arbeiten zu wollen, auf der Straße verhungernd haben möchte. Also, dem würde ich unbedingt zustimmen. Also, ich möchte auch keinen da verhungern sehen. Aber wie viel letzten Endes man so ein Mindesteinkommen dann reingibt, ja, also ich wäre da wahrscheinlich doch eher an einem eher unteren Rand als einem oberen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man was anderes überhaupt finanzieren kann.
Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen mehr auf die europäische Ebene, weil wenn man das jetzt das Ganze aus der europapolitischen Perspektive betrachtet, stellt man natürlich zunächst einmal fest, das Ganze ist eine extrem nationalstaatlich organisierte Geschichte und wie wir ja auch festgestellt haben, sind die Unterschiede eben extrem, kulturell extrem, also extrem anders, ja, also anders geprägt durch eine andere Sicht der Dinge, durch eine andere Historie und dann eben auch durch konkrete andere Regelungen und natürlich ist vor allem der ganze Finanzfluss im Wesentlichen eine Sache des Staates für seine Bürger und es gibt jetzt in dem Sinne keine europäischen sozialen Leistungen. Trotzdem, denke ich mal, ist die Sozialpolitik natürlich auch eine europäische Debatte. Worüber, also was ist vielleicht zunächst einmal, was ist sozusagen die Ist-Situation, in welcher Form ist die EU, darüber reden wir, hier überhaupt zuständig und inwiefern nimmt sie teil an dieser Diskussion?
Also die EU ist schon durchaus engagiert. Das ging schon 1989 los, als eine Sozialcharta verabschiedet wurde. Und da gab es dann gleich so 50 Vorschläge für Regulierungen und Richtlinien zur Sozialpolitik, die auch alle nach und nach umgesetzt worden sind und die von den Mitgliedstaaten auch alle in nationales Recht umgesetzt werden mussten. Inzwischen gibt es, glaube ich, so über 70 Richtlinien dieser Art. Die beschäftigen sich zum Beispiel mit Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, mit maximalen Arbeitszeiten, so 48 Stunden pro Woche dürfen nicht überschritten werden zum Beispiel, mit der Regelung von Massenentlassungen, das Prozedere, was zu beachten ist, wie es mit Abfindung ist, solche Sachen gibt, da gibt es Richtlinien zu Schutz von Schwangeren, europäischen Betriebsräten, dazu gibt es auch eine Richtlinie. Ja, und zum Teilzeitarbeit und befristeten Verträgen und Elternurlaub, da gibt es vor allen Dingen Rahmenvereinbarungen der Sozialpartner auf europäischer Ebene. Also es gibt ja einen europäischen Gewerkschaftsbund und es gibt auch eine entsprechende Vereinigung der Arbeitgeber. Und die haben da auch so Rahmenverträge vereinbart zu solchen Dingen eben wie Teilzeitarbeit und Elternurlaub und sowas. Und die gelten im Prinzip auch europaweit. Ja, dann hat außerdem der EuGH auch eine gewisse Rolle gespielt, weil der also ab und zu
Europäische Gerichtshof,
mhm. weil der ab und zu nationales Arbeitsrecht als nicht mit den Gemeinschaftsverträgen vereinbar erklärt hat und so ein eigenes Richterrecht auch geschaffen hat. Ich habe jetzt da keine Beispiele für, aber das gibt es eben auch.
Ja, wissen Sie vielleicht grob, welche Länder das so betroffen hat, wo da so hinein entschieden wurde?
Nee, kann ich es auch nicht sagen, aber so muss also auch.
Und die Möglichkeit gibt es nicht nur, sondern sie wird auch genutzt.
Ja, genau. Ja.
Was sind denn da auch Aspekte, also während das normale Sozialrecht ist ja immer sozusagen der Staat und seine Bürger. Jetzt haben wir natürlich Bewegungsfreiheit in und Arbeitsfreiheit. Wie sehr ist denn das Thema Arbeitsmigration an dieser Stelle, inwiefern spielt das eine Rolle? Wenn ich jetzt als Deutscher nach Frankreich gehe, inwiefern bin ich denn dann auch automatisch Objekt eines Sozialsystems?
Also diese ganzen Richtlinien stehen immer sehr stark im Zusammenhang mit dieser Freizügigkeitsregelung, die ja eine der Grundrechte innerhalb der Union ist. Und um diese Freizügigkeit abzusichern und zu ermöglichen und Barrieren für die Freizügigkeit aus dem Weg zu räumen, das ist der Grund für viele dieser Richtlinien, weshalb die so erlassen wurden. Und ein besonders griffiges Exemplar an dieser Richtlinie ist vielleicht die Entsenderichtlinie, die ist auch relativ bekannt geworden und die steht auch zurzeit gerade besonders heftig in der Diskussion, dass man sie verändern will. Also gegenwärtig ist die relativ vage, also weitgehend gilt das Recht des Entsendelandes. Also es geht darum, dass ein Unternehmer seine Arbeitnehmer in ein anderes Land entsendet, also zum Beispiel von Polen nach Deutschland, damit sie in Deutschland irgendwelche Aufgaben wahrnehmen.
Vielleicht für einen bestimmten Zeitraum.
Für einen bestimmten Zeitraum, begrenzten Zeitraum, also nicht jahrelang, sondern eher monatelang oder so.
Ja.
Also zum Beispiel am Bau oder generell all die Fahrer von Lastwagen, die quer durch Europa fahren, ja. gehören auch dazu oder ja, also das sind eigentlich so die gängigsten Beispiele.
Was sagt die Richtlinie?
Die Richtlinie sagt bisher eben, dass für diese Beschäftigten das Recht ihrer Heimat anzuwenden ist, inklusive was es dort an Regelungen für Mindestlohn oder sonst sowas gibt und dass sie danach eingestuft werden. Und jetzt wird eben diskutiert, dass man verstärkt darauf gehen möchte, dass immer das Ortsrecht gilt. Also das heißt, wenn die polnischen Arbeiter auf dem deutschen Bau arbeiten, dann sollen sie nach deutschem Tarifrecht und deutschem Mindestlohn und so weiter entlohnt werden und diese Vorschriften sollen gelten. Das wäre ein ziemlich grundlegender Wandel des Ganzen. Und ja, also es wird insbesondere von sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Basis aus gefordert, dass man das so ändern sollte. Auch Macron hat seine Ideen in diese Richtung formuliert. Man muss aber auch sehen, dass das natürlich auch in gewisser Weise auch ein Abwehrmechanismus ist. Denn viele polnische Bauarbeiter zum Beispiel oder Erntehelfer auch, die arbeiten hier, weil sie ihre Arbeitskraft hier billiger anbieten können. Wenn sie das nicht können, sind sie hier praktisch kaum nicht mehr gefragt. Das heißt, wenn sie jetzt nur noch zum gleichen Lohn wie Deutsche hier anbieten können, dann sind diese Arbeitsmöglichkeiten wahrscheinlich nicht mehr oder in sehr viel geringerem Maße gegeben.
Also sie hätten nicht was davon, weil sie mehr soziale Leistungen empfangen würden oder einen höheren Lohn, genau. sondern sie würden ihn halt gar nicht erst erhalten.
Genau. Deswegen sind auch die osteuropäischen Länder sehr viel skeptischer hinsichtlich dieser Entsenderichtlinie und wollen die eher nicht. Und es sind eher die westeuropäischen Länder, die das befürworten. Ja, sind eben vielleicht doch auch Interessen involviert. Ja, also das wäre, aber da sieht man eben, dass da sehr viel eben auch gerade mit dieser Freizügigkeit da dranhängt an solchen Richtlinien unter Umständen.
Ja, aber dauerhaft, wenn man jetzt, sagen wir mal, in ein anderes Land zieht, aber nicht Bürger dieses Staates ist, dann gibt es schon entsprechende Richtlinien oder Verordnungen auf europäischer Ebene, die mir dann auch dieselbe Beteiligung garantieren oder nicht?
Dann fällt man automatisch unter, also man ist dann ja, man fällt automatisch unter das Recht des Landes, in dem man lebt. Also Das ist eigentlich schon seit langem so. Das ist gar nichts Neues.
Jetzt gibt es ja gerade eine ganze Menge Aufregung in der EU durch den drohenden oder bevorstehenden Austritt Großbritanniens. Hier haben ja auch so soziale Themen durchaus eine Rolle gespielt, wenngleich auch erstmal zunächst offenbar unter der ganzen Debatte einer Migration, einer europäischen Migration, die sehr kritisch gesehen wurde, diskutiert wurde, vielleicht nicht unbedingt immer besonders wahrheitsgetreu, wenn man sich die Debatten so anschaut. Haben Sie das so verfolgt und was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Oh, ja, das ist jetzt natürlich ein weites Thema, Brexit.
Also jetzt konkret unter diesem sozialpolitischen Vorzeichen natürlich.
Ja, also grundsätzlich halte ich natürlich schon auch diese Freizügigkeit innerhalb Europas für einen großen Gewinn für alle Beteiligten. Und wenn die Briten meinen, dass ihnen das schadet, dann ist das eigentlich traurig. Was soll man da sonst so sagen? Aber man kann es ja nicht verhindern, dass sie sich da jetzt abwenden. Also,
ja. Hat es ihnen denn geschadet?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie ihnen geschadet hat. Die Freizügigkeit hat ihnen nicht geschadet. Nein, im Gegenteil. Sie stellen ja jetzt auch zum Teil schon fest, dass sie massiv an Arbeitskräfte brauchen werden und ihnen welche fehlen werden, weil eben gerade auch die Polen und so, die da sehr stark in den britischen Markt auch gewandert sind.
Besonders auch ins Gesundheitssystem.
Gesundheitssystem und ja, auch Erntehilfe und sowas auch, glaube ich, also auch in der Landwirtschaft überhaupt und so. Ja, also die werden schon fehlen. Und die Unternehmen, die mit denen arbeiten, die beklagen das ja auch schon und die jammern ja auch schon und sagen, wo sollen wir unsere Arbeitskräfte nachher herholen. So ganz klar ist ja auch noch nicht, wie die Briten das dann regeln werden, ob sie nicht für diejenigen, die jetzt bereits da sind, dann entsprechende Regeln erlassen werden, dass die auch bleiben können. Aber auch das ist immer noch nicht so ganz klar. Aber ich meine, der Bedarf kann sich ja auch noch ändern, der kann ja auch noch weiter steigen und das, dem können sie dann unter Umständen nachher nicht mehr gerecht werden, wenn sie sich da abschotten.
Was wird denn jetzt sozusagen diskutiert? Was steht denn sozusagen an? Also wie sehen Sie persönlich die zukünftige Rolle der EU in der ganzen sozialpolitischen Diskussion? Ist das so, wird das nach wie vor ein nationales Thema bleiben oder ist eigentlich ein Fortschritt in der Europäisierung, also der fortschreitenden Union Europas, überhaupt nur möglich, wenn sozialpolitisch hier auch noch weiter Boden gut gemacht wird und vielleicht auch Kompetenzen an die EU weitergereicht werden?
Also ich habe zunächst mal schon gewisse Sympathien dafür, dass man so ein Gefühl dafür hat, wir sind hier in Europa alle eins und deswegen gibt es so gewisse Mindestregeln, die für uns alle gelten. Das schafft so ein einheitliches Klima oder so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vielleicht. Aber das funktioniert nur, wenn die Leute dazu auch bereit sind. Also wenn die Leute eben nach wie vor allen Dingen in nationalen Grenzen denken, dann kann man solch ein Gefühl nicht einfach herbeizaubern, nur weil die EU das fordert. Das ist eben das Problem. Und ja, da ist die Schwierigkeit. Generell hat die EU ja noch weitere Aktivitäten im Rahmen der Sozialpolitik. Also einmal hat sie in begrenztem Umfang eigene Möglichkeiten, um aktive Sozialpolitik zu betreiben. Das ist im Rahmen der Strukturfonds. Bei der Kohäsionspolitik, da gibt es insbesondere diesen europäischen Sozialfonds, der durchaus auch darauf ausgerichtet ist, unter bestimmten Bedingungen Hilfestellung zu leisten, zum Beispiel bei Jugendarbeitslosigkeit und sowas. Da gibt es bestimmte Programme dann dafür. Das wird aber immer in Verbindung mit den Mitgliedstaaten umgesetzt.
Mhm. Also sind es also arbeitsmarktpolitische Instrumente?
Nein, also es sind eher Subventionen für bestimmte Programme, mit denen man dann auf nationaler Ebene Arbeitsmarktprogramme laufen lassen kann, so vielleicht eben.
Ja, okay.
Die Kommission hat außerdem so ein neues so neue Verfahrensregeln durchgesetzt oder was heißt durchgesetzt? Also die sind eingeführt worden. Das nennt sich offene Methode der Kooperation oder die Koordination oder Koordination. So. Und da geht es eben darum, dass man jetzt nicht immer harte Richtlinien erlässt, so du musst jetzt das und das machen, sondern dass die EU Vorschläge macht und Initiativen macht und sagt, also was, wie findet ihr das denn? Und vielleicht könnte man sowas machen und dann gibt es Empfehlungen und dann gibt es ein anschließendes Monitoring. Also am Ende des Jahres finden dann gibt es dann Berichte darüber, wie haben sich die Mitgliedstaaten im Verhältnis zu dieser oder jenem Forderung und oder Idee verhalten? Haben sie was gemacht oder haben sie nichts gemacht und so? Also, dass man so auf so eine weiche Art versucht, sie in eine bestimmte Richtung zu schieben.
Weil so eine Skala schafft, um eine Vergleichbarkeit
ja, und damit genau,
auch Fortschritte auch, messen
genau,
zu können.
Also genau, das ist auch ganz wichtig, dass da also so bestimmte Indikatoren gesetzt werden, anhand derer man auch messen kann, wie weit der eine oder der andere in diese oder jene Richtung fortgeschritten ist. Das ist also so ein weicheres Instrument, mit dem die EU versucht, die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Und es gibt da auch durchaus einige Erfolge, kann man schon sagen, eigentlich.
Wer bringt denn diese Diskussion aus Ihrer Perspektive am meisten voran? Ist das tatsächlich etwas, was aus der Kommission und damit von den Staaten ausgelöst wird? Oder sind das eher Debatten, die aus dem Parlament heraus entstehen?
Das kann ich so nicht sagen. Also
ich meine, wir haben jetzt kein besonders initiativ ausgelegtes Parlament, weil das Parlament ja im Prinzip eigentlich auch nur auf das reagieren kann, was von der Kommission auf die Agenda gesetzt wird.
Das stimmt nicht ganz. Sie können schon auch eigene Initiativen starten.
Also keine Gesetze, also keine Gesetzesinitiativen.
Ja, nee, es muss natürlich immer mit der Kommission dann wieder abgestimmt werden. Ja, das ja aber. Das kann ich wirklich jetzt schwer sagen, wer da stärker initiativ ist. Also es gab ja durchaus auch schon einige Leute, also gerade der Schulz, also lange er da beim EU-Parlament tätig war, hat ja durchaus auch versucht, verschiedene Sachen anzustoßen und da aktiv Politik zu betreiben. Also Bemühungen gibt es da sicherlich schon.
Jetzt ist es halt einfach so, okay, also die EU begleitet die sozialpolitischen Debatten, vielleicht durch solche Messinstrumente, Vergleichbarkeit schaffen, Mindeststandards zu setzen, was, wie Sie ja schon ausführten, eigentlich von Anfang an dabei war, auch wenn das natürlich sehr allgemeine, sehr grundlegende Aussagen erstmal sind. So, man soll halt Zugang haben, etc. Es sind ja keine konkreten Regelungen. Von daher ist ja eigentlich auch absehbar, dass so eigentlich so über die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht diese ganze Sozialrechtsgebung nach wie vor auch ein extrem nationales Thema bleiben wird. Spielt ja auch in jedem Wahlkampf eine Rolle. Ist von daher sozusagen mit so viel Lokalkolorit ausgestattet, dass ich jetzt auch nicht vermuten würde, okay, das wird jetzt irgendwann so komplett auf EU-Ebene entschieden, das ist sicherlich nicht realistisch. Stellt sich natürlich die Frage, was sind die Faktoren, die die weitere Entwicklung der Sozialsysteme eigentlich wirklich beeinflusst? Wird es weiterhin so gehen, dass so dieses kulturelle Gen hier leitend ist, oder läuft es vielleicht auf so eine gewisse Globalisierung der Ideen hinaus und eine Angleichung in irgendeiner Form? Was würden Sie meinen, sind so die stärksten Faktoren, die die Diskussion um europäische Sozialsysteme oder die Sozialsysteme in Europa beeinflusst?
Ich wollte erst noch mal zur Rolle der EU noch was nachtragen. Also erstmal, es gibt auch eine Charta der Grundrechte, die 2000 verabschiedet worden ist und im EU-Vertrag auch verankert worden ist, außer für das Vereinigte Königreich und für Polen, die haben sich da ausgeschlossen. Ja, aber generell gilt für alle Sozialpolitik bei der EU eben, dass sie an das Prinzip der Subsidiarität gebunden ist. Das heißt, die EU darf eigentlich nur tätig werden, wenn die Nationalstaaten das aus irgendeinem Grund nicht können.
Ja.
Und deswegen hat die EU hier generell nur eine begrenzte Regelungskompetenz. Und das bleibt auch erstmal so. Da müsste man sonst den Vertrag substanziell ändern und dafür gibt es sicherlich keine Mehrheiten.
Keine Tendenz, ja.
Die EU, die Kommission hat dann eben versucht, eine Proklamation des Rates, eine sogenannte europäische Säule sozialer Rechte zu verabschieden. Das ist jetzt im November 2017 erst gewesen. Da hat man nun tatsächlich auch versucht, auch weitergehende Rechte auch über das rein europäische hinaus auch für die Mitgliedstaaten mit zu definieren. Und man hat das so ein bisschen trickreich gemacht, indem man gesagt hat, die Bürger haben Rechte darauf, dass verschiedene angemessene, bezahlbare, hochwertige, ein würdevolles Leben sichernde, vor Armut schützende Standards einfach gegeben werden. Mhm. Und es gibt offenbar so vage Vorstellungen, dass man das irgendwann auch mal ein bisschen mehr in den Verträgen verankern könnte und dass dann die Bürger praktisch ein individuelles Einklagerecht für solche Rechte hätten vielleicht und dann sagen könnten, hier steht das und jetzt musst auch du Nationalstaat dafür sorgen, dass mein Recht hier jetzt umgesetzt wird. Das ist wohl so vielleicht so ein bisschen eine Idee, die hinter dieser sehr speziellen Formulierung dieser Säule steht. Ob das dann so funktioniert, ist dann eine andere Frage. Generell sind diese Standards auch wieder sehr allgemein formuliert und es klingt alles immer sehr schön und aber ob es dann auch umgesetzt werden kann und wird, das ist dann eine ganz andere Frage.
Ja, ich sehe gerade, das ist so eine Art, versteht sich so als eine Art Referenzdokument. Ich meine, das wäre vielleicht auch schon mal ganz, ganz hilfreich, um über solche Wege überhaupt auch erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Also überhaupt erstmal die Begrifflichkeiten so weit einzuordnen, dass schon mal klar ist, worüber redet man jetzt eigentlich. Weil sagen, dass jetzt irgendwas besonders sozial ist, das ist das eine. Aber die Messbarkeit, die hat man ja schon, aber eben auch so von der Terminologie her, das Ganze überhaupt erstmal vergleichbar zu machen, ist ja sicherlich auch ein Ziel. Ich sehe hier gerade sind so drei große Kapitel, die hier dieses Dokument ausmachen, Chancengleichheit, Arbeitsmarktzugang, dann faire Arbeitsbedingungen und eben Sozialschutz und soziale Inklusion mit viel zu vielen Unterpunkten, die ich jetzt überhaupt nicht aufzählen möchte.
Ja, also es wird auch, die bezeichnen es auch selber als Kompass zur Weiterentwicklung der Europäischen Sozialunion und klingt alles sehr schön auf jeden Fall. Ja. Was ein bisschen konkreter ist, das ist, dass die Kommission eine neue europäische Labour Authority, ein Arbeitsamt oder sowas ähnliches installieren will, wohl vor allen Dingen mit Blick auf die vielen Leute, die eben entsendet werden und in Europa hin und her wandern und von daher vielleicht keinen direkten Ansprechpartner haben, weil weder die nationalen noch die Zielländer so richtig da passen und so richtig die richtigen Ansprechpartner. Also das ist vielleicht die Idee dafür. Aber es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass das vor allen Dingen dann wieder irgendwie eine neue super Behörde wird, die vor allen Dingen viel Bürokratie mit sich bringt und wenig Nutzen. Das kann man auch im Moment noch schwer sehen. Auch ist auch noch nicht klar, ob die Kommission sich damit durchsetzen kann, dass sie das tatsächlich einrichten kann. Ja, was ich ganz interessant fand, das waren eben die Vorschläge zum Beispiel auch von den Grünen oder auch so aus sozialdemokratischer Sicht. Also gerade von den Grünen hatte ich hier so Vorschläge gefunden, die versuchen auch Mindeststandards und sowas einzuführen, aber keine absoluten, sondern immer relative. Und das wäre auch noch ein Punkt, der mir eben wichtig ist. Also man weiß ja nicht so genau, wie man Standards hier definieren soll für ein so heterogenes Gebilde wie die Union. Höchststandards können es oder Maximalstandards können es sicherlich nicht sein. Wir können nicht in Griechenland oder in Bulgarien oder so bestimmte Standards einführen, die in Deutschland selbstverständlich sind. Das können die gar nicht finanzieren und katapultieren ihre Arbeitnehmer da unter Umständen aus dem Markt heraus. Also kann es eigentlich immer nur um Mindeststandards gehen. Aber wenn man diese Mindeststandards dann wirklich an Bulgarien oder Griechenland orientiert, dann sind die natürlich wieder für die Ärmeren in Deutschland eher lächerlich oder,
ja.
Oder können sogar einen Hang nach unten entwickeln.
Ja.
Also das ist eben dieses Problem mit diesen ganzen Standards. Und die in diesem Grundsatzpapier da von diesem Grünen hatte ich ja eben da gefunden, dass sie das eben dann alles relativ formulieren wollen. Also eben ein Mindestlohn in so und so viel Prozent des Durchschnittslohnes in dem Land zum Beispiel.
Ja.
Also der Prozentsatz ist einheitlich europaweit, aber er orientiert sich dann an dem jeweiligen Durchschnittslohn. So in der Art eben oder ähnlich mit einer Basismindestsicherung oder so. Oder dass es sowas überhaupt gibt, eine Basismindestsicherung. Das wäre natürlich wahrscheinlich schon auch wünschenswert, wenn man sich mir vorstellt, dass es Länder gibt, wo es überhaupt keine Sozialhilfe gibt. Und auch zum Beispiel auch für Kinder überhaupt keine Mindestsicherung. Das ist natürlich schon was, so, wo man sagt, also wollen wir uns das wirklich leisten? In einem Europa sollte nicht wenigstens jedes Kind, dass wo immer es auch in Europa geboren wird, doch wenigstens annähernd vergleichbare gute Chancen haben auf ein gutes Leben. Das, ja, das sollte man vielleicht schon versuchen zu erreichen.
Jetzt stehen die Sozialsysteme ja auch mal so ein bisschen unter Druck von anderen Faktoren, die jetzt mit der reinen Rechtsgebung so erstmal nichts zu tun haben. Da ist natürlich generell die wirtschaftliche Entwicklung zu sehen. Was würden Sie sagen, sind noch andere Faktoren, die die Entwicklung der Wohlfahrtssysteme beeinflussen? Spielt hier so die Diskussion um die Altersentwicklung nicht auch eine große Rolle? Was könnte man an anderen Stellen vielleicht auch verbessern, was nicht unbedingt Sozialrecht ist?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was Sie mit anderen Stellen da meinen. Also ja, natürlich spielt die Demografie spielt eine ganz große Rolle. Und ich meine, das ist eben auch dann wieder der Punkt, wo ich dann eben auch meine, da hilft es jetzt gar nicht so viel, ob man eine europäische Lösung hat oder nicht. Das sind vielfach dann auch Probleme, die man innerhalb der eigenen Länder lösen muss. Tatsächlich ist Rentenpolitik auch kaum ein Thema im Rahmen der Europäischen Sozialunion. Da sind offenbar alle der Meinung, dass das Ländersache ist und bleiben muss. Aber die Demografie, das ist natürlich ein Riesenproblem für den Wohlfahrtsstaat in vielen europäischen Ländern. Und da muss man irgendwelche Lösungen finden. Und ich habe sie jetzt auch nicht, aber da.
Sie haben nicht alle Lösungen parat.
Nee, hab ich nicht parat.
Sehr nee. Überraschend.
Ja.
Ja.
Ja, und da haben die natürlich auch unterschiedliche Lösungen, die verschiedenen Länder. Das kann ja auch wieder nützlich sein. Dann kann man ja verschiedene Dinge ausprobieren. Das eine Land probiert dies aus, das andere Land probiert das aus. Und man kann so ein bisschen Best Practice vergleichen und gucken, was funktioniert nicht. Das kann ja auch ein Vorteil sein.
Ja. Wir hatten ja vorhin, als wir über Großbritannien gesprochen haben, auch schon so diesen besonderen Status des Gesundheitssystems gehabt. Da sind ja die Gesundheitssysteme auch sehr unterschiedlich in Europa.
Mhm.
Und letzten Endes, wenn man sagt, ich will sozial abgesichert sein, heißt das ja eigentlich auch oft, ich will quasi auch eine Chance haben, gesund zu bleiben. Und damit spielt ja eigentlich die Gesundheitspolitik eine extrem große Rolle, weil wenn jetzt so eine rund um glücklich Gesundheitsversorgung da ist, bin ich ja auf viele soziale Hilfsleistungen unter Umständen gar nicht angewiesen. So. Oder man könnte auch sagen, ist Gesundheitspolitik auch Teil der sozialen Dienstleistungen?
Also das würde ich unbedingt auch als Teil des Wohlfahrtsstaats auffassen, selbstverständlich. Auch da ist es aber auch, glaube ich, so, dass vieles erstmal die Länder selber regeln müssen. Also fast alle Länder haben ja so eine Mischung aus privaten und öffentlichen Institutionen innerhalb der Gesundheitsvorsorge, wie wir auch und viele andere eben auch. Und es gibt eben vor allen Dingen diese schwierige Anreizproblematik. Wie sichere ich das, dass einerseits die Anbieter im Gesundheitssystem, die Ärzte, die Pharmazie, die Heilberufe und so weiter, dass sie möglichst effizient ihre und kostensparend ihre Leistungen anbieten und auf der anderen Seite die Patienten doch richtig versorgt werden, und zwar unabhängig davon, wie viel sie selber verdienen. also da ist auch noch keine Patentlösung zu eingefallen bislang. Und wir haben ja hier in Deutschland da auch schon Verschiedenes ausprobiert mit verschiedenen Punkten, so mit Fallpauschale oder Abrechnung nach einzelnen Posten und so weiter. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und die Gefahr ist eben, dass Patienten teilweise sogar überversorgt werden mit Dingen, die sie gar nicht brauchen oder die ihnen sogar schaden. Und auf der anderen Seite andere unterversorgt werden. Und beides sollte möglichst vermieden werden. Ja, und das dann außerdem noch in einem sinnvollen Beitragssystem zu organisieren. Da sind auch ganz viele verschiedene Marktebenen enthalten. Und das sinnvoll zu strukturieren, muss schon mal erstmal jedes Land alleine machen. Ob man außerdem dann vielleicht ein gewisses Umverteilungselement haben möchte, weil man sagt, die Bulgaren können sich generell kein so gutes Gesundheitssystem leisten wie die Deutschen und da sollte man vielleicht Hilfestellung leisten. Ja, würde ich im Prinzip schon gut finden und in Ordnung finden. Aber es ist eben auch da wieder die Frage, ob die Bereitschaft dazu in Europa schon vorhanden ist oder ob da doch noch jeder dann wieder zu sehr an seinem Nationalstaatlichen klebt und man dann ja auch so, wie die Mehrheitsverhältnisse sind oder wie die Abstimmungsregeln sind, da ja auch dann nichts durchsetzen kann gegen die Interessen der einzelnen Länder.
War denn so das Ergebnis Ihrer Studie oder während Sie sich damit beschäftigt haben, haben Sie denn so generell den Eindruck gehabt, da geht was? Oder ist es eher so ein Feld, wo so viel Kakophonie herrscht, dass nicht abzusehen ist, dass hier nennenswerte Verbesserungen auf gesamteuropäischer Ebene geben wird?
Also ich sagte ja schon, dass schon Verschiedenes durchaus in die Wege geleitet wird. Es passiert einiges, auch durch diese offene Methode der Koordination der EU. Die ist gar nicht mal so erfolglos. Und zum anderen generell habe ich den Eindruck, dass die Sozialsysteme ein bisschen aufeinander zu konvergieren. Sehr langsam vielleicht, sehr, sehr langsam vielleicht. Aber doch so in die Richtung auf eben so ein Flex-Security-System, wie es vielleicht in den nordischen Ländern vertreten ist. Und ja, insofern, das denke ich, wär für mich jedenfalls eine Bewegung in die richtige Richtung. Und das würde ich begrüßen, wenn man dahin kommt. Inwieweit das jetzt dann vereint im europäischen Kontext ist oder da vieles auch jeder für sich machen muss. Ja, das ist auch nochmal wieder eine besondere Frage. Wie gesagt, viele Probleme müssen erstmal zu Hause gelöst werden. Und man muss dann eventuell fragen, ob es einer gewissen Umverteilung bedarf zwischen den Ländern. Ja, da kann man natürlich wieder fragen, wie soll man das machen? Und da kommen dann wieder die Fragen hoch, ob man eine eigene Steuer braucht für die EU, die vielleicht womöglich auch noch progressiv ausgestaltet ist. Das hätte den Vorteil, dass sie dann so eingebaute Stabilisatoren hat, die also helfen, Krisen zu vermeiden bei Konjunkturkrisen. Mhm. Und sowas ist natürlich für einen größeren Wirtschaftsraum eigentlich normal. Also zum Beispiel in den USA gibt es sowas auch. Also die USA gelten ja immer als ein sehr dezentraler Staat und wo angeblich gar nichts zentral geregelt wird. Aber gerade die solche gewisse Umverteilungspolitik, die gleichzeitig solche Stabilisatoren einbaut, gibt es in den USA und die gibt es in Europa eben nicht bislang. Und da könnte man natürlich für plädieren, aber auch da wieder. Also ich sehe im Moment nicht, wo die Zustimmung dafür herkommen sollte. Also es gibt einfach im Moment zu starke national-egoistische Interessen und
die müssen erstmal überkommen werden.
Ja, und das kann man nicht erzwingen. Da kann man nur auf den Zeitgeist hoffen, glaube ich.
Ja. Hoffen wir auf den Zeitgeist. Die Dinge ändern sich ja dann im Zweifelsfall immer auch schneller, als man denkt. Immer gerade, wenn man geglaubt hat, jetzt passiert überhaupt nichts mehr, fangen die Dinge an, ins Rutschen zu kommen. Ich bedanke mich sehr für die Ausführungen hier zu Ihren Betrachtungen und Studien der europäischen Sozialsysteme, Frau Krieger-Boden. Ja, und ich bedanke mich auch fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Ich hoffe, das hat wieder weitere Einblicke gegeben. Hier geht es bald weiter. Ich sage tschüss und bis bald.